Europacup-Spezial heute mit dem Head of Sports von Canal Plus, Thomas Druckesitz. Wir ziehen eine europäische Zwischenbilanz, blicken auf Rapid im Achtelfinale der Conference League und werden natürlich auch über die TV-Rechte der Admiral Bundesliga sprechen. Ich glaube, das sind für Canal Plus jetzt nicht so uninteressant. Aber zunächst mal, Thomas, endet die Ära von Pep Guardiola in Kürze bei Man City?
Man könnte meinen, sie ist schon vorbei aufgrund der Resultate, aber schauen wir mal, was da nächste Woche passiert in Madrid. Wir freuen uns auf alle Fälle, dass wir dieses Spiel nächste Woche exklusiv auf Canal Plus zeigen dürfen.
Was glaubst du, was wird passieren? Gibt es noch den Turnaround der Sky Plus?
Nein, glaube ich nicht. Also ich glaube, dass das Real Madrid das Achtelfinale erreichen wird.
Was glaubst du, Harald?
Ja, ich glaube auch, aber ich glaube nicht, dass es das dann für ihn gewesen sein wird.
Es ist immer so das Gefühl, er wird trotzdem immer weitergetragen, oder? Er wird immer, egal, also gerade wenn man jetzt so die letzten Monate betrachtet, dann denkt man sich immer, jeder Trainer wäre eigentlich in der Situation schon längst Geschichte. Aber
er ist kein Pep-Fanboy, oder?
Nein, definitiv kein Pep-Fanboy. Wenn ich jetzt schon sehe, dass er am Flo Wirtz dran ist, dass er schon wieder an die Zukunft denkt, ich denke mal, hat er wirklich noch Zukunft über den Sommer hinweg?
Nein, aber vom Gefühl her ist der Pep bei Man City der Trainer, der wenn dann selber gehen muss.
Ich glaube, weil er einfach nicht ausgekaut wird. Also ich glaube nicht, dass er so einen Punkt erreichen wird, wie es Jürgen Klopp gehabt hat, dass er wirklich von sich aus sagt, okay, das war's jetzt da für mich, sondern ich glaube, dass er hat ein bisschen
Ich glaube schon, dass er selbst die Entscheidung treffen wird, wann und ob es zu Ende ist bei Man City.
Aber sterben wir da nicht als Man City-Trainer?
Ja, das hoffe ich.
Das wünsche ich mir nochmal. Das hoffe ich für ihn. Das hoffe ich auch. Kurzer Blick auf die Bayern-Partie. 2-1 gewonnen gegen Celtic.
Über weite Strecken souverän, würde ich meinen. Aber am Schluss, dann haben sie doch ein bisschen gewackelt wieder, die Bayern. Wie so oft in dieser Saison, dann unnötige Gegentore kassiert. Als ob es nicht nötige Gegentore gäbe in diesem Sport. Aber so wirklich souverän, so abgebrüht wie in den vergangenen Jahren, wirken sie noch nicht auf mich.
Und versteht es dieser Hype in München, weil man, gerade wenn man jetzt so die letzten Jahre als Referenz hernimmt, dann ist man vom Punkteschnitt ja jetzt gar nicht so viel besser unterwegs als in den letzten Jahren. Aber mir kommt vor, dass Vincent Kompany oder Vincent Kompany, keine Ahnung, wie man jetzt wirklich ausspricht, dass der schon sehr sattelfest ist bei den Bayern.
Ja, zu Recht auch, oder? Also er ist Erster in der Liga, klar gegen Leverkusen im Cup ausgeschieden. In der Champions League kommen jetzt auch erst die wichtigen Partien, die großen Spiele, die K.O.-Phase, wo die Bayern da sein müssen. Und das große Ziel ist natürlich, dieses Finale daheim wieder mal zu erreichen. Wenn es dann so ausgeht wie beim letzten Mal, soll es mir recht sein.
Ja, ich hätte nichts dagegen. Didier Drogba, boom, aus ist die Geschichte.
Aber ich glaube, man muss auch ein bisschen die Erwartungshaltung sich anschauen, mit der vor allem Kompany gestartet ist in der Saison nach diesem Trainer-Such-Drama der Bayern in dem Sommer. Da war es wahrscheinlich relativ leicht, die Erwartungshaltung zu übertreffen und ein bisschen Euphorie zu entfachen.
Ja, aber findet ihr, dass es so eine Euphorie gibt rund um Bayern? Also ich kann da keinen Hype erkennen.
Nein, Euphorie, sagen wir so, ich glaube, er wird von der deutschen Medienlandschaft sehr positiv gesehen. Er kommt natürlich sehr gut rüber und das brauchst du eben gerade bei den Bayern, beim BVB. Nach Jürgen Klopp ist er im Grunde, muss ja jeder BVB-Trainer an Jürgen Klopp messen lassen, auch rein vom Sympathiewert her. Und ich glaube, dass da Kompany besseres Standing hat als seine Vorgänger bei den Bayern.
Er wirkt sympathisch, er wirkt ruhig, er geht offensichtlich ganz relaxed mit den Spielern und der Öffentlichkeit um und das ist ja was er schon braucht in München.
Absolut. Ich meine, wir haben mittlerweile die K.O.-Phase der Champions League erreicht. Über die Liga-Phase können wir also schon so ein bisschen ein Zwischenfazit ziehen. Wie ist es dir bzw. euch mit dieser 36er-Tabelle gegangen?
Ich sage immer, im Leben gibt es keinen Vorteil ohne Nachteil und keinen Nachteil ohne Vorteil. Das wäre mein Resümee dieser Liga-Phase. Am Anfang war ich wirklich sehr skeptisch. Ja. Aber ich glaube, dass das Positive überwiegt nach dem Abschluss der ersten Liga-Phase. Das, was mich am meisten gestört hat an der Gruppenphase, war, dass es sehr oft so war, dass die Runden 5 und 6 eigentlich unnötig waren. Dass es dann auch so etwas wie Wettbewerbsverzerrung gegeben hat, weil eben die großen Clubs dann sehr oft auf die wichtigen Spiele verzichtet haben. Dann diese Durchlässigkeit, Champions League, Europa League, runter in die Conference League, das hat mir nie getaugt. Also diese Integrität des Wettbewerbs halte ich für gut. Und was schon interessant ist und was mir schon taugt, ist, dass es halt bis zum Schluss um wirklich viel gegangen ist, in fast jeder Partie. Und dass es doch die eine oder andere Überraschung gab. Und ich glaube, die großen Clubs, die haben sich das Ganze leichter vorgestellt, als es dann am Ende war, wie man ja jetzt auch an den Playoffs sieht. City.
Wie sehr kann man einen europäischen Wettbewerb noch aufblähen, Harald?
Ich hoffe, das war es jetzt dann einmal fürs Erste.
Ja, das ist natürlich auch richtig. Ich
meine, schau, wir sind ja alle mit der Champions League aufgewachsen, im Grunde mit 16 Vereinen, mit vier Gruppen. Du hast nur die Meister dabei gehabt zu Beginn. Es ist peu à peu größer geworden. Man hat mal diese zweite Gruppenphase eingeführt, von der man es dann schnell wieder zurückgegangen, weil es wirklich strange war, dass dann nochmal komplette Gruppenphase war. Sturm damals ja aufgestiegen in diese zweite Gruppenphase, 2001 war es, glaube ich. Ich glaube, wir sind da jetzt schon ziemlich am Plafond angelangt.
Ja, auch was den Kalender angeht, grundsätzlich. Also wenn wir weiterhin nationale Meisterschaften spielen wollen, neben Club-WMs und Europacup spielen.
Die beiden Jänner-Spieltage sind natürlich auch gewöhnungsbedürftig. Auf der anderen Seite, wenn man sich die Wetterverhältnisse anschaut in Europa, und wir sind ja jetzt eines der wenigen Länder, wo man sagt, man kann nicht durchspielen im Winter. Eigentlich könnte man. Ja. Also vielleicht muss man da den ganzen Spielkalender auch im Hinblick auf die kommenden Jahre in der Bundesliga überdenken.
Mhm. Bei unserer Community ist man auf jeden Fall geteilter Meinung. Bezüglich dem neuen Modus, der Lukas Aboles hat geschrieben, vielleicht unpopulär, ich finde den neuen Modus in der Champions League sehr gut, das bringt noch mehr Spannung und hat so eine Jeder-gegen-jeden-Charakter. Der Justedu92 findet das neue System ziemlich gut, da es in der Ligaphase bis zum Schluss spannend war und einige Top-Vereine zittern müssen, aber zum Beispiel hat auch der Patrick Schimani geschrieben, Flop, zwei extra Spiele im Jänner ohne der Möglichkeit, neue Spieler zu registrieren, auch wenn man wen verkauft hat. Und der Marvin hat noch hinzugefügt, teilweise unübersichtliche Tabellensituation. Auslosung der Zwischenrunde hätte lieber ein Duell 9. gegen 24., 10. gegen 23. und so weiter gesehen, dass das vielleicht ein bisschen fairer gewesen wäre.
Ja, Verbesserungsvorschläge, glaube ich, sind auch ratsam. Ich denke, dass die UEFA das auch evaluieren wird. Aber so grundsätzlich glaube ich jetzt nicht, weil du vorher gesagt hast, wir sind aufgewachsen mit den 16 Clubs in der Champions League. Also die nationalen Meister, finde ich, die gehören in die Champions League. Ja. Egal, ob sie jetzt aus Griechenland, aus der Türkei, wenn sie sich qualifizieren, aus Norwegen, Albanien, wo auch immer herkommen. Ich habe eher das Problem, und ich glaube, das hat ein bisschen jetzt auch die Attraktivität der Ligaphase und der Forschung der Gruppenphase eingeschränkt mit den dritten, vierten, fünften aus den großen Ligen. Mhm. Und da war ja auch Sturm zum Beispiel Leidtragender mit einem Duell gegen Girona, ja. Also normalerweise wäre es vielleicht der FC Sevilla gewesen. Ja. Und dann schaut das Ganze schon einmal attraktiver aus. Und wenn du schaust, Aston Villa, gut, ja, Premier League-Mannschaft, klasse. Aber Manchester United wäre halt ein Big Name.
Aber da muss man da sagen, da sind wir mit Manchester United als großer Name aufgewachsen. Aber ganz ehrlich, die Kids, die 2013 geboren sind, ich meine, für die ist Manchester United einfach ein Mittelständler in der englischen.
Aber ich glaube, die Strahlkraft ist schon noch größer als die von Aston Villa oder Girona.
Ja, nein, definitiv.
Hat vor nicht allzu langer Zeit Ronaldo, glaube ich, noch gespielt bei Manchester United.
Ja. Wer ist Cristiano Ronaldo? Wenn wir das Fass jetzt aufmachen, dann können wir gerne über den Vergleich.
Magst du eigentlich irgendwen? Also zuerst Pep, jetzt Ronaldo.
Ich mag Lionel Messi mag ich sehr gern, Ernst Happel mag ich gern. Ich finde die Leistung von José Mourinho damals beim FC Porto 2004. Erling Haaland auch sehr interessanter Typ, finde ich. Kann man gut verkaufen. Ist authentisch. Mir geht es immer darum, dass Fußballer und Vereine einfach authentisch rüberkommen. Da tue ich mir halt schwer beim Cristiano Ronaldo, da tue ich mir mittlerweile schwer beim Pep Guardiola, aber das ist ein anderes Thema. Bleiben wir beim eigentlichen Thema. Wir haben nämlich noch einen User-Input von dem Mann, der den WAC zum deutschen Bundesliga-Spitzenreiter-Besieger gemacht hat und auch deinen frühen Podcast Die Zweierkette produziert hat. Rosi Rosinger, der hat geschrieben bezüglich Champions-League-Modus: Ich hatte zu keiner Zeit einen Plan, wann wer wo gegen wen spielt und worum es in den jeweiligen Spielen geht. Aber dafür habe ich jetzt 17 neue Streaming-Dienste und ich bin froh, dass der Thomas und die Elisabeth wieder im Game sind. Comeback im TV-Studio, wie hat sich das wieder angefühlt?
Den letzten Satz kann ich unterschreiben. Ja.
Na, wie fühlt es sich wieder an? Ich meine, du warst im Fußball jetzt nicht, du warst nicht weg vom Fußball, aber
es
trotzdem.
Es ist ja wie Radlfahren. Es ist ja, man steigt halt wieder drauf und fährt. So war es. Macht wieder Spaß mit einem kleinen, feinen Team, das wir zusammengestellt haben. War natürlich so, dass es eine ganz neue Erfahrung war, weil wirklich alles neu aufgebaut. werden musste. Canal Plus ist ein Riesenplayer im internationalen TV-Business, ist der größte Content-Produzent Europas, also nicht nur was Sport betrifft, sondern auch was Filme, Serien, Dokumentationen betrifft. Wir übertragen weltweit, glaube ich, in mehr als 50 Ländern die Champions League, sind der größte Partner der UEFA. Aber in Österreich kannte bis vor kurzem Canal Plus noch niemanden. Und deswegen war es unsere Aufgabe, mal Canal Plus bekannt zu machen. Ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Auch mit einer ORF-Kooperation zum Beispiel und mit anderen Transfers und Personalien. Ich denke an unser Expertenteam.
Also ich ein großes Lob auch bei Europacup immer bekommen. Also ich finde Stefan Oesen als Co-Kommentator Weltklasse.
Ja, finde ich ja richtig gut, so diese Live-Analysen, die er bringt. Und da sieht man halt, dass das einer ist, der die Erwartungen, die wir in ihn gesetzt haben, richtig erfüllt hat, weil er einer ist, der Fußballfans, die weit weg sind, den Fußball so erklären kann, dass sie sich verbessern und Fußballtrainern gleichzeitig oder den Nerds gleichzeitig ein bisschen erden kann und das einfach ausdrücken kann, was da unten passiert. Also er bedient irgendwie sowohl die Fußballtrainer als auch die Halbinteressierten, sage ich einmal, und das macht er richtig gut.
Und emotional ist er eben auch. Das ist, glaube ich, das sollte man vielleicht so...
Ja, aber ich glaube, wir sind einfach alle emotional dabei, weil Fußball einfach Leidenschaft ist.
Aber er kann es emotional gut ausdrücken, finde ich.
Also und einen guten Schmäh.
Und einen guten Schmäh da.
Ja. Ja, geht so.
Ach, das ist schon gut. Ich finde es gut. Ich meine, als TV-Rechteinhaber hätte man ja eigentlich keine bessere Ausgangslage in dieser Saison vorfinden können. 4 von 5 Warum? Österreichischen Vereinen haben sich qualifiziert. Mit Rapid,
ja,
mit
Salzburg, Seite, mit Sturm. Jetzt im Nachhinein war es für uns jetzt vielleicht gar nicht so positiv, dass es zwei österreichische Clubs in der Liga-Phase waren. gar nicht so sehr aufgrund der Resultate, weil das war natürlich ein Dämpfer, aber da gab es natürlich dann auch schon andere interessante Spieler. Was war Barcelona, Bayern zum Beispiel oder so. Ja, also da ist das Interesse natürlich des österreichischen Fußballfans auch da. Und natürlich hat es uns nicht geholfen, dass Sturm und Salzburg relativ holprig reingestartet sind in diese Ligaphase. Wir haben leider keinen in der Europa League Ligaphase, dafür zwei in der Conference League. Ja, also Rapid top, Belask eher flop. Wie ich es vorher gesagt habe, kein Vorteil ohne Nachteil, kein Nachteil ohne Vorteil.
Denkt man sich da als rechter Inhaber, wenn Salzburg eben so reinstartet in die Gruppenphase und auch Sturm so, jetzt wird es zart.
Ja, du bist natürlich abhängig von der Begeisterung und die Begeisterung wird entfacht durch gute Resultate. Und wenn die Resultate am Anfang nicht stimmen, und es war ja so, dass sich Salzburg eben übers Playoff reingespielt hat und gegen Dynamo Kiew, da dachten wir alle, oh, die sind super. Das war noch die Phase, als alle gesagt haben, wow, da ist der Switch gelungen, die Weiterentwicklung des Red Bull-Fußballs unter Pep. Dann kam Sparta Prag auswärts und wir alle sind da gestanden und haben uns gedacht, und dann war, glaube ich, Preis zu Hause und dann war klar, okay, das wird schwierig für Salzburg in dieser Champions League. Und war ja von Anfang an auch klar, dass es für Sturm jetzt auch nicht sehr einfach wird, auch aufgrund der Voraussetzungen, die der österreichische Mainz da einfach hatte jetzt im Vergleich zu großen Clubs auf europäischer Ebene.
Glaubst du trotzdem, dass österreichweit ein Spiel Bayern gegen Barcelona von den Zugriffszahlen besser wäre als, sagen wir jetzt, Sturm Girona, wenn es gar nichts mehr geht?
Es ist ja schön, dass wir die Österreicher übertragen können und dass das da ist. Ich meine nur, wenn dann gleichzeitig auch attraktive Spiele sind und wenn Sturm und Salzburg nicht so performen, wie wir uns das alle als österreichische Fußballfans wünschen, dann wird es natürlich schwieriger.
Ich glaube, es ist aber so,
die Wertigkeit der Spiele, die werden wir jetzt dann sehen. Und jetzt geht es ja für uns erst so richtig los. Jetzt kommen die großen Kracher. Ja, und in Wahrheit können wir sagen, das beste Spiel der Woche ist immer bei uns. Ja. Also das ist schon ein Riesenrecht, das wir da haben.
Aber es gibt natürlich auch einen österreichischen Vertreter, der mit dabei ist in der Conference League. Ja. Zwar ganz große März-Highlights, Rapid im Achtelfinale der Conference League. Was darf man sich da erwarten? Einerseits vom Spiel, andererseits auch von Canal Plus.
Ja, wir werden einmal beide Spiele von Rapid exklusiv zeigen. Das freut uns einmal. Ja. Dann schauen wir mal, wer der Gegner sein wird. Vielleicht Panathinaikos. Also, ich würde ja eher da auf Banja Luka oder so hoffen, weil ich mir wünschen würde, dass Rapid zumindest noch eine weitere Runde übersteht, vielleicht sogar Semifinale erreichen kann. Schauen wir mal, was da möglich ist. Ja.
Wir haben es ja vorher durchgeschaut, den Turnierbaum, gell? Wenn sie ja, oben landen, ist.
Ja, Rapid wird Conference League Sieger,
sind wir drauf gekommen. Wenn
sie
jetzt eh gehen, können sie ja sein.
Also wenn sie oben landen, geht sich dann quasi. Geht sich Chelsea aus im Halbfinale?
Na, das wäre doch schön.
Ja. Also ich habe gerade Flashbacks zur Europameisterschaft 2024, wo wir uns auch schon im Halbfinale gesehen haben, ja, oder? Ja. Das ist irgendwie so Türkei, ja, passt, ja, dann nehmen wir mal vorbeigehen.
Ja, aber es
ist
natürlich, ja. Also wir haben ja darauf gehofft, dass Rapid da richtig gut sich entwickeln könnte in der Conference League. Das ist natürlich auch was für uns von Canal Plus sehr, sehr interessant ist und sehr positiv ist. Ist doch schön, über Erfolge österreichischer Mannschaften berichten zu können.
War jetzt die Leistung von Rapid in der Ligaphase gut oder haben sie ein bisschen Losglück gehabt?
Gut, wie würdest gut du das genug, um zu überwintern. Das, denke ich einmal, ist schon ein Erfolg eines österreichischen Clubs. Natürlich war es das Shamrock Rovers 1:1 zu Hause, war dann enttäuschend. Der Auftritt in Nicosia war auch nicht gut.
Noah war jetzt dann, auch nicht so der Burner.
Ja, aber also zumindest der Sieg. Aber wenn es dann den FC Kopenhagen schlägst, ein paar Tage vor Weihnachten, und dich dann fix fürs Achtelfinale qualifizierst, dann muss man sagen, ist in Ordnung. Mehr als in Ordnung.
Ich glaube auch, wenn sie haben von 6 Spielen 4 gewonnen, nur 1 verloren. Also
Nein, also ich würde es ja gar nicht kleinreden. Also, aber wie gesagt, ich
glaube, wenn man sich den anderen Conference League-Vertreter anschaut.
Genau. Ich hätte mir trotzdem spielerisch noch ein bisschen mehr erhofft, sagen wir so, von Rapid. Aber warum rede ich die ganze Zeit immer nur was Negatives? Der, wir sind
ja,
also,
ja, das frage ich mir auch schon.
Ich mache das alles eh schon.
Das Glas sollte man immer als halb voll und nicht als halb leer erachten, gerade jetzt im Europacup. Wir sind ein bisschen verwöhnt gewesen, glaube ich, von den vergangenen Jahren. Dass Salzburg so gut war in der Champions League und jetzt sind wir wieder.
Ist das der Boden der Tatsachen? Oder ist es vielleicht so ein Zwischending und wir haben einfach in dieser Saison
auch underperformed? Ich glaube, es ist einfach ein Auf und Ab. Das so alle paar Jahre ändert sich ein bisschen was. Wir haben ja wirklich tolle Erfolge gefeiert in den vergangenen Jahren, nicht nur Salzburg, ich denke an diese Phase des WAC da.
4-0 gegen Borussia Mönchengladbach.
Ja, nach Feyenoord auswärts und. Also das waren ja die Punkte, die Zusatzpunkte, die uns dann unter die Top 10 in der 5-Jahres-Wertung gebracht haben. Jetzt sind wir rausgerutscht. Ich glaube, dass wir so immer zwischen Platz 10 und Platz 12 sein sollten. Das ist so das Niveau, das ist der Level, auf den wir uns einstellen sollten können.
Mhm. Ja, sehe ich auch so. Also, dass wir uns da, glaube ich, recht wohlfühlen auch in diesem Bereich. Ein paar User-Inputs hat es noch gegeben, beziehungsweise auch eine Frage von Michael J. via Instagram. Was sagt TT, also Thomas Drucker sitzt, zu den international gezeigten Leistungen von Sturm?
2 Siege in 8 Partien. Ja, also die Heimsiege gegen Girona und Leipzig war natürlich toll. Es wäre schöner gewesen, einmal Brügge zu schlagen. Mit etwas Pech, finde ich, haben sie die ersten Spiele auswärts nicht gepunktet, Sturm. Da waren sie ein paar Mal knapp dran. Atalanta war da der einzige Umfaller, so, wo es richtig schlimm war. Also im Großen und Ganzen finde ich in Ordnung diese 6 Punkte. Schöner wäre es natürlich gewesen, wenn man bisschen früher noch den einen oder anderen Punkt gemacht hätte und die Dramaturgie wäre dann eine andere gewesen. Ja. Und dann wären wir wahrscheinlich alle begeistert, wenn es bis zum Schluss um was gegangen wäre. Aber auch so muss man ehrlich sagen, 6 Punkte ist jetzt nicht überragend, aber für den österreichischen Meister, der nicht diese Champions League-Erfahrung hatte aus den vergangenen Jahren wie Salzburg und nicht diese wirtschaftlichen Möglichkeiten, auch wenn die bei Sturm immer besser werden von Jahr zu Jahr, Gott sei Dank, aufgrund gelungener Transfers und sportlicher Erfolge, war das schon okay im Großen und Ganzen.
Ich glaube auch, ich habe vor Saisonbeginn mit den Kollegen von Sturm 12 einen Podcast gemacht, wo wir auch vor der Auslosung noch wohlgemerkt über die Champions League geredet haben. Die haben gesagt, hey, wir müssen froh sein, wenn wir überhaupt punkten. Ja? Also ich glaube, wenn es im Sommer gesagt hättest, hey, er holt 6 Punkte in der Champions League, hätten alle abgeknickt. Ja?
Ja, erinnert ihr an Dortmund, nicht? Da waren sie ganz knapp dran an einem Punkt.
Aber man hat sie natürlich auch eher Gegner à la Dortmund erwartet.
Natürlich,
ja, aber ich glaube, dass das irgendwie das Hauptproblem war, weil die Sturmfans irgendwie gejammert haben über die Auslosung. So, hey, das sind ja Europa-League-Spiele und keine Champions-League-Gegner und so. Ne? Ja. Oder bin ich wieder bei dem Ausgangspunkt unserer Diskussion. Girona ist halt trotzdem ein Spitzenklub in Spanien.
Ja, absolut.
Hat sich halt über die Meisterschaft für die Champions League qualifiziert. Ja. Also da ist schon sehr viel Qualität da. Die haben sie geschlagen im Endeffekt, aber sie wird jetzt trotzdem nicht als der attraktive Gegner wahrgenommen.
Ja klar, du wartest aus Italien, hoffst eben auch auf Juventus, auf Milan oder Inter halt immer gegen und nicht Barca, auf Atalanta.
Man City, Real Madrid spielen. Ja, das ist es halt. Nicht.
Wird sie arithmetisch knapp nicht aus.
Genau, obwohl das ist zum Beispiel auch ein Faktor, wo ich sage, das ist ein Plus für mich, was die Ligaphase betrifft, dass du eben gegen wirklich 8 verschiedene Gegner spielst. Also das finde ich sorgt schon für Abwechslung.
Finde ich auch. Ja. Es ist auf jeden Fall gut. Ich meine, noch ein Input auch von Matthias Riemer über die Leistung der österreichischen Vereine. Er hat geschrieben, von den österreichischen Teams hat Rapid die Pflicht ziemlich souverän erfüllt. Sturm hat mit 2 Siegen mehr geliefert als erwartet. Salzburg und der LASK waren blamabel und für die Austria hat der Europacup einfach ein paar Wochen zu früh begonnen. Vielleicht die richtige Strategie, um die kommende Saison in die Champions League anzugreifen. Also kann ja auch sein. Salzburg, warst du sehr überrascht über diese Entwicklung während der Saison? Du hast gerade vorher darüber gesprochen, zu Beginn der Saison, dieser Hype über Pep, über Kiew,
Twente. Ich denke an die Quali-Spiele gegen Twente, die waren ja richtig gut.
Sehr attraktiv.
Dynamo Kiew eigentlich souverän ausgeschaltet. Und dann ist halt bergab gegangen, warum auch immer. Das lag wahrscheinlich auch an diesen etwas eigenartigen Salzburg-untypischen Transfers. Weiß jetzt nicht, ob die Transfers im Winter jetzt so Salzburg-typisch sind, damit sie ihnen weiterhelfen. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ja. Aber ich glaube, das war so eine Abwärtsspirale und da gab es wahrscheinlich dann auch in der Mannschaft Unstimmigkeiten im gesamten Verein, Unzufriedenheit mit dieser neuen Ausrichtung. Und dann, ich glaube, dieses Back to the Roots tut ihnen gut.
Auch ist es Back to the Roots? Ich bin mir nämlich selbst, ich habe eher
nicht personell, aber zumindest von der Spielweise her finde ich schon. Ja. Ja, also ich glaube schon, dass es, also dieses viel Ballbesitz und Ball zirkulieren lassen und so, das wird man, glaube ich, unter Thomas Letsch jetzt nicht so sehen. Da geht es dann schon irgendwie zurück zum Gegenpressing-Fußball, sage ich jetzt einmal.
Mir wird die eure RB-Identität, wie siehst du?
Eine RB.
Red Bull. Also mir führt einfach diese DNA, die man eigentlich unter Ralf Rangnick damals ja auch etabliert hat und die sich irgendwie so über die letzten 10 Jahre eigentlich gezogen hat.
Ist die DNA die Spielidee und die Spielphilosophie oder ist es einfach die
Einkaufspolitik,
Kaderplanung
und alles, Kaderplanung.
Oder die Gesamtausrichtung. Ich glaube, über die, da könnte man ansetzen, weil, ich meine, jetzt wie viele Clubs gibt es jetzt, die im Red Bull-Universum zu Hause sind?
Viele.
6, ja, dazu noch irgendwelche Sponsorings oder eben, so. Also, ich finde, sie zerfledern sie ein bisschen. Torino, also, ich kann keine klare Strategie erkennen. Ja. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem.
Aber deswegen ist ja vielleicht der Jürgen Klopp jetzt installiert worden und der da vielleicht, nein, eigentlich ist eher PR-mäßig, glaube ich, unterwegs.
Gerade diese Sponsorings sind irgendwie immer noch schwer, das einzuordnen, was die Idee dahinter
was
ist.
Was mache ich mit Atletico Madrid?
Ja, das stimmt. Ja. Atletico ist auch noch dazugekommen zuletzt. Also das ist Atletico, du hast Leeds, du hast Torino. Also verstehe ich nicht ganz, aber vielleicht ist in unserem Horizont nicht erreichbar, diese Perspektive.
Also ich finde diese 3-4 Standorte, das habe ich schon verstanden, mit New York, mit Leipzig und mit Salzburg als Homebase sozusagen und dann noch den Club in Brasilien.
Okay. Davor noch Ghana hat es auch noch gegeben.
Ich finde, das wäre genug gewesen und da hätte man genügend Spielwiese gehabt. Alles, was da noch dazu kommt, habe ich irgendwie nicht ganz verstanden. Und das erinnert ein bisschen an diese Citigroup. Und das ist ja irgendwie Zerfledderei.
Ja, ich meine, von den Sponsorings, es hat ein bisschen, ich habe das Gefühl, es sind jetzt Marketingentscheidungen wieder, die getroffen worden sind vielleicht.
Ja, so wie Jürgen Klopp auch wahrscheinlich. Ja,
und keine Entscheidungen, die in der Gesamtkonzept, was den Fußball angeht, einfließen. Ja,
weil wenn ich mir anschaue, die Entwicklung von Leipzig und Salzburg in den vergangenen 1,5 Jahren, dann hätte man dort genug zu tun, um beide Clubs wieder so richtig flott zu kriegen.
Durchaus, ja. Aber wer weiß, die Zukunft wird vielleicht die Antworten mit sich bringen und auf einmal läuft der Ball wieder so, wie man es sich eigentlich vorstellt, in Salzburg. Wenn wir schon dabei sind, über den österreichischen Fußball, über die österreichischen Vereine zu sprechen, die TV-Rechte-Ausschreibung zur Bundesliga steht ja im Grunde vor der Tür, der Vertrag mit Sky endet 2026. Welche Rolle wird bzw. will Canal Plus hier einnehmen?
Wir schauen uns jedes interessante Sportrecht an, das auf dem Markt ist und dann werden wir eine Entscheidung treffen, ob wir uns darum bemühen oder nicht.
Aber ich sage mal, das Bundesligarecht ist wahrscheinlich nach Europacup-Fußball das Interessanteste in Österreich, oder?
Ja, ist jetzt kein Geheimnis, dass wir uns das anschauen und schauen, welche Möglichkeiten es gäbe. Aber noch ist es zu früh, um wirklich darüber zu reden. Okay.
Man erzählt sich von einem Geheimtreffen mit der Bundesliga.
Mit der Bundesliga. Mit der Bundesliga-Geschäftsführung.
Ja.
Also, ja, aber es hat nicht ein Treffen gegeben, sondern es hat schon 2 Treffen gegeben und deshalb auch nicht geheim. diese beiden Treffen haben auch in einem Restaurant stattgefunden, beim Stadtwirt im dritten Bezirk. Kann man gut essen, kann ich nur empfehlen. Also da ging es einfach um einen Meinungsaustausch und das ist jetzt auch kein Geheimnis. Also es ist einfach so, dass man sich austauscht zu gegebenen Zeiten.
Mhm. Man muss dazu sagen, es ist ja, die Ausschreibung ist noch nicht draußen. Es ist,
Ende, wenn meine Informationen
Ende März,
stimmen,
Ende kommt dann die Ausschreibung raus der Bundesliga.
Ende des ersten Quartals angeblich.
Und dann gibt es die Chance, sich intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen für
genau,
alle Player am Markt.
Und bis es nicht so weit ist, brauchen wir nicht drüber reden.
Ja, doch, reden wir ein bisschen. Nein, reden wir über, generell über die Bundesliga-Reform, ist vor knapp 10 Jahren, glaube ich, beschlossen worden, oder? Es war da 2016.
17,
also 2018 ist dann
über
die Bühne gegangen. Ja. Was sagst du jetzt dann nach 8 Jahren oder 7 Jahren, kann man schon so ein bisschen auch einen Blick zurückwerfen, was so gut funktioniert. Ist das ein Format, das zukunftsträchtig ist?
Es hat auf alle Fälle mehr Spannung erzeugt, das muss man sagen. Auch da gibt es wieder Vorteile, Nachteile. Die Zweiteilung ist natürlich vor allem für die interessant, die oben spielen. Mhm. Für die, die unten spielen, ist es aufgrund auch der Punkteteilung natürlich schwierig. Aber natürlich hast du dann in der Meistergruppe schon sehr viele richtig attraktive Spiele. Also jetzt, was das Interesse auch in den Stadien betrifft, ist ja doch zu sehen, dass es bergauf gegangen ist in den vergangenen Jahren. Also das ist schon sehr in Ordnung. Aber ich glaube, wir müssen mal nochmal drüber reden, ob 12 die richtige Anzahl ist. Manche meinen ja 16, manche sagen weniger. Ja,
was sagst du? Mehr oder weniger?
Ja, ich finde so, die Anzahl der Clubs ist schon okay.
Ja.
Ich glaube eher, dass die zweite Liga das Problem drunter ist, auch wenn ich da jetzt wahrscheinlich auf Widerstand stoßen werde.
Herzensprojekt.
Also, ja, ich bin auch immer ein richtiger Fan der zweiten höchsten Spielklasse gewesen, aber wenn ihr euch erinnert, wir hatten ja 10er Liga oben, 10er Liga unten, das war attraktiver, dann ging es aufgrund des Direktaufstiegs aus der Regionalliga nicht mehr, weil wie willst du 3 Mannschaften absteigen lassen? Die 16 picken jetzt. Das Problem sind zum Teil Mannschaften, die eigentlich im Profifußball nichts verloren haben. Dazu gibt es Amateurmannschaften und dann gibt es halt wieder die 3, 4, die dann rauf wollen in die Bundesliga. Und für die ist es dann schon, was die wirtschaftliche Basis betrifft, aus meiner Sicht sehr schwierig, wenn es nicht gleich beim ersten oder zweiten Mal klappt.
Absolut,
das ist auf Sicht halt ein Problem. Und das hat jetzt gar nichts mit dem sportlichen Niveau zu tun, sondern da geht es einfach um die Sichtbarkeit der Liga, jetzt nicht nur bei Laola oder bei Sport Plus, sondern auch darüber hinaus ein bisschen. Und wenn man sich die Zuschauerzahlen anschaut, dann ist da Potenzial nach oben, glaube ich.
Absolut.
Ja. Aber das liegt natürlich daran, vielleicht, man könnte ja mal einen ganz neuen Weg gehen und sagen, schreiben wir mal die zweite Liga aus und sagen wir, okay, jeder, der mitmachen will, der die infrastrukturellen Voraussetzungen hat, die wirtschaftlichen, der kann sich bewerben. Ja? Und dann werden vielleicht auch Vereine wie Stripfing, jetzt nicht böse sein, merken, dass sie da eigentlich nichts verloren haben im Profifußball.
Ja? Die haben es aber intensiv probiert,
ja, sie es geschafft haben. Ich weiß, ja, aber das hing auch tatsächlich nur an einer Person, ne? die dann auch nicht mehr so viel Interesse daran hatte. Ich glaube, dass die zweite Liga möglicherweise so eine Basis für den Profifußball in Österreich sein sollte. Aber das ist jetzt nur meine Privatmeinung, die jetzt überhaupt nichts mit der Gesamtsituation des Fußballs zu tun hat, sondern ich mache mir halt seit vielen Jahren Gedanken über die Attraktivität des österreichischen Profifußballs. Und ich glaube, dass man in der zweiten Liga ansetzen muss. Und dann könnte man auch bei einer Neuausschreibung, ich weiß überhaupt nicht, ob das jetzt da rechtlich so ginge von den Statuten her, aber ich glaube, Wacker Innsbruck, solche Clubs gehören halt auch möglichst schnell in die zweite Liga.
Ja, klar. Ja, klar.
Weil denen geht dann auch vielleicht wieder der Soft aus, wenn sie da über die 6., 5., 4., 3. Liga irgendwann einmal dann wieder aufsteigen. Und darum geht es, glaube ich.
Du würdest.
Nein, wir haben es eh schon auch oft diskutiert in diversen Podcasts. Ich glaube, dass man die zweite Liga nur dann reformieren kann, wenn man die Regionalligen drunter und wahrscheinlich auch die Landesligen gleich mit reformiert. Weil einfach nur an einem Radl in der zweiten Liga drehen wird zu wenig sein.
Man müsste so ein Gesamtkonzept für den österreichischen Profifußball und den darunterliegenden Amateurfußball aufstellen.
Sprich, den wird es nie geben.
Und wirklich mal auf einem weißen Blatt Papier sie hinsetzen und sagen, ein paar, nicht mehr als 5, 6 Menschen, weil sonst geht es schief. Und da muss man halt die Landesverbände.
Ich wollte gerade sagen, hast du das Gefühl, dass sich der ÖFB schwer tut, sich zu einigen, wenn da irgendwie ein paar Verbandspräsidenten lösungsorientiert arbeiten müssen?
Ich werde jetzt verstehen, dass ich aufgrund meiner zurückliegenden beruflichen Vergangenheit jetzt nicht über den ÖFB reden werde.
Schade, weil es dann eigentlich jetzt noch eine Frage gekommen von Franz Ferdinand, aber das ist vielleicht etwas, was du trotzdem noch deinen Senf dazu abgeben kannst. Franz Ferdinand hat gefragt, könnt ihr ihn auch fragen, wie er zum internen Streit beim ÖFB steht und gerne nachschließen, wen er als besten Stürmer im ÖFB-Team sieht?
Ihr könnt mich gerne fragen, aber ich werde keine Antwort geben.
Acker und nicht den besten ÖFB-Stürmer?
Nein, besten ÖFB-Stürmer, ja. Ja, schon. Aktuell, oder was?
Ja.
Ich glaube, Marko Arnautović ist so ausgeruht jetzt, der wird gegen Serbien voll im Saft stehen. Und hat jetzt wieder Tor gemacht.
Ja.
Läuft. Zeigt ja, hat ja auch immer gezeigt im Nationalteam, dass wenn er gebraucht wird, ist er da. Im Herbst zum Beispiel. Gegen Norwegen.
Absolut. Also ich glaube, auch die Europameisterschaft war er dann.
Michael Gregoritsch, ja. Kommt auch ausgeruht.
Wenn irgendwann mal der Kalajdzic auch wieder zurückkommt, wäre der vielleicht auch eine Option.
Wäre wünschenswert, ja.
Aber das Gute ist, es schießen ja viele jetzt noch. Ich bin ja großer Fan von Niki Wurmbrand. Ich weiß, der braucht noch Zeit, aber trotzdem, ich bin schon ziemlich gehypt über den. Also ich glaube, dass der auch in Zukunft einmal eine Option sein könnte für das Nationalteam.
Ja, der hat auf alle Fälle Anlagen, die im modernen Fußball schon sehr gefragt sind. Und hat ja auch schon bewiesen auf internationalem Niveau, dass es kann.
Ich habe jetzt kurz geglaubt, du fängst mit Ronivaldo an wieder.
Also, ja, Ronivaldo können wir immer thematisieren. So, und Abschlussfrage vom Favoriten. Kann Thomas uns sagen, was Edin Salkic da macht? Was hat er da gemacht damals, 2012? Es war Frühling, ich glaube, die 35. Runde oder 34. Runde. Sturm zu Gast bei Wiener Neustadt. Es ist wirklich eine Meisterschaft.
Ich weiß nicht, ob er diese Handballerei irgendwie perfektioniert hat, aber ich habe ihn ehrlich gesagt aus den Augen verloren.
Ich weiß auch gar nicht mehr. Ich meine, ich habe ihn wirklich nur mit Wiener Neustadt eigentlich in Verbindung. Ich weiß gar nicht, wo der dann noch gespielt
hat. Austria Lustern, oder?
Nein, Salkic?
Ja, ich glaube, aber du kannst noch 2 Sekunden
googeln und dann
google ich schnell.
Ja.
Je nachdem, wie schnell.
Na, wir warten jetzt da ruhig und schauen dazu, wie du jetzt seinen Namen googelst. Das finde ich nämlich viel interessanter, weil dann bist du dann bist stressig. Schaut immer transfermarkt.at, super. Jetzt gehen wir noch schnell den Transfermarkt. Das Profil von Edin Salkic durch. Harald.
Na servus. Soll ich alle Vereine jetzt vorlesen?
Ja, die Zeit haben wir jetzt.
Seit Wiener Neustadt, FAC St. Pölten, Hellasker, Gran, Vösendorf, Krems, Bruck, Karabach, Stripfing, Korneuburg, Neueigen, Kettlersbrunn und Gensandorf Süd aktuell.
Okay, also bergauf gegangen ist es nach Wiener
Neustadt. Der Armin Braderitsch der Neuzeit. Also wer das jetzt nicht checkt und sich fragt, Alter, was ist da passiert? Österreichische Fußballfernsehgeschichte, muss man sagen.
Kann man googeln.
YouTube, ich hab's mal gestern
angeschaut. Ja, komm, jetzt hängt es nicht zu hoch, Fernsehgeschichte.
Was? Also Entschuldigung, das ist nach wie vor ein absolut viraler Hit auf YouTube. Also von dem her, also dieses Meisterschaftsfinish geht sicherlich in die Geschichtsbücher, also ist schon in die Geschichtsbücher.
Ja, es war auch dann ganz ruhig, glaube ich, so in meinem Umfeld auch.
Ja, ich kann man vorstellen.
Weiter rausgelehnt habe. Aber ich habe eigentlich damit gerechnet, irgendwann einmal einen Brief eines Rechtsanwalts zu bekommen, der ist nie gekommen. Also.
Vergleich, OF Sky war
verjährt damals, glaube
ich. Ja. Schon verjährt mittlerweile. Ja,
absolut. So, das soll es dann aber gewesen sein. Wir sagen danke für deinen Besuch, Thomas.
Sehr gerne.
Danke, dass du da warst, Harald. Du bist eigentlich immer da. Und wir sagen natürlich auch danke an euch da draußen fürs Reinklicken. Bis zum nächsten Mal bei Europa Cup.